Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein verheerender Tornado ist über den mittleren Westen der USA hinweggefegt und hat bei Oklahoma City gewaltige Zerstörungen angerichtet. Mindestens 24 Menschen kamen laut Behörden ums Leben. Rettungskräfte hatten zuvor von deutlich mehr Opfern gesprochen. Der Wirbelsturm hatte sich mit Windgeschwindigkeiten von 320 Kilometern pro Stunde bei Oklahoma City seinen Weg durch dicht besiedeltes Gebiet gebahnt. Den Menschen im Vorort Moore blieben nur wenige Minuten, sich in Sicherheit zu bringen.
Sie sind die Helden der Katastrophe. Lehrer bringen völlig verstörte Grundschüler in Sicherheit. Einige hatten die Kinder mit ihren eigenen Körpern geschützt, als die Wände und Decken einzustürzen begannen. Gleich zwei Grundschulen lagen mitten im Zentrum des Tornados. Noch immer wird fieberhaft unter meterhohen Betontrümmern nach verschütteten und eingeklemmten Kindern gesucht. Momente grenzenloser Erleichterung. Eine Mutter kann ihren Sohn doch noch lebend in die Arme schließen, nachdem sie stundenlang nach ihm gesucht hatte. Seine Lehrerin hatte ihn gerettet. Danke, danke, dass Sie sich um ihn gekümmert haben. Nur 16 Minuten nach der ersten Warnung war der Monstersturm mit Tempo 320 durch das Wohngebiet gerast. Holzhäuser zerbarsten wie Streichhölzer, Autos flogen durch die Luft. Kaum eines der Privathäuser besaß einen Keller als Schutzraum, zu teuer für die meisten Familien. Doch auch die beiden Schulen hatten keine Sicherheitsräume. Und das, obwohl hier immer wieder Tornados wüten. Wie viele Menschen noch vermisst werden, weiß niemand. Wir kennen bislang weder die genaue Zahl der Toten noch die wirtschaftlichen Schäden. Wo einst Wohnzimmer, Schlafräume und Schulen standen, ist jetzt nichts mehr. Es wird Zeit brauchen, aber wir werden die Trümmer wieder mit Leben und mit Lachen füllen. Das Krankenhaus von Moore. Statt Verletzte aufzunehmen, musste es in aller Eile evakuiert werden. Der Monstersturm hatte die oberste Etage weggefegt. Wer transportfähig war, wurde in andere Kliniken verlegt. Heruntergerissene Stromleitungen und entweichendes Gas erschweren die Rettungsarbeiten. Eine ganze Kleinstadt liegt in Trümmern, muss von vorne beginnen. Und schon wird wieder vor neuen Tornados gewarnt.
Zur aktuellen Situation im Katastrophengebiet nun live aus Oklahoma City, Karin Dohr.
Ja, noch immer hören wir hinter uns Einsatzwagen, die Verletzte nach der Erstversorgung aus dem völlig zerstörten medizinischen Zentrum von Moore ins Zentrum der Stadt Oklahoma City bringen. Noch immer sind Menschen verletzt, noch immer ist die endgültige Opferzahl noch unklar. Und der ständig niedergehende, starke Regengüsse erschweren natürlich auch die Arbeit der Einsatzkräfte. Doch in all dem Chaos werden auch schon politische Fragen laut. Erste Fragen zum Beispiel, warum es keine Zufluchtsorte, vor allem in öffentlichen Gebäuden, wie etwa in den zwei Schulen hier in Moore gab. Das sind also Fragen, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen, wenn sich das Chaos hier gelegt hat, verstärkt gestellt werden. Und damit zurück nach Hamburg.
Zum Tornado bringt das Erste heute einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Und weitere Informationen finden Sie außerdem auf tagesschau.de. Gegen deutsche Sicherheitsbehörden sind im Fall der Neonazi-Gruppe NSU neue Vorwürfe laut geworden. Nach Informationen des ARD-Magazins Report Mainz haben Verfassungsschützer das Trio bereits im Jahr 2000 als Terrorgruppe eingestuft, also vor der Mordserie mit 10 Toten. In einem Dokument des sächsischen Verfassungsschutzes sei damals festgestellt worden, dass es Zweck der Vereinigung sei, schwere Straftaten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu begehen. Report Mainz berichtet um 21.55 Uhr darüber.
Das ist das Geheimdokument zum Zwickauer Neonazi-Trio. Es darf nur in Geheimschutzstellen der Parlamente unter Aufsicht eingesehen und nicht mal kopiert werden. Es stammt vom 28. April 2000. Das Dresdner Landesamt für Verfassungsschutz berichtete dem zuständigen Innenminister, dass das untergetauchte Neonazi-Trio schwerste Straftaten begehe. Dann die wichtigste Feststellung des Geheimpapiers, das Report Mainz vorliegt. Das Vorgehen der Gruppe ähnelt der Strategie terroristischer Gruppen.
Es ist ein hochbrisantes Dokument, was deutlich zeigt, hier hat es eine Behörde gegeben, den Verfassungsschutz, die schon im Jahr 2000, 4 Monate vor dem ersten Mord, deutlich gesagt haben, die drei sind terrorgefährlich im Sinne rechten Terrors.
Das Geheimpapier liefert darüber hinaus noch weitere Erkenntnisse. Es benennt zutreffend 4 maßgebliche Unterstützer des Neonazi-Trios.
Die ganze schöne, richtige, im Nachhinein geradezu prophetische Analyse hat nie zu richtigem Handeln geführt.
Aufgrund der damaligen Erkenntnisse hätten eigentlich das Bundeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernehmen müssen.
Wären sie dran geblieben, hätte es diese Mordserie nicht gegeben.
Insgesamt zeigt das Geheimdokument, dass deutsche Sicherheitsbehörden und Teile der Politik frühzeitig über detaillierte Informationen zum NSU verfügten.
Nach dem Debakel um das Drohnenprojekt Eurohawk steht auch die deutsche Beteiligung an einem ähnlichen System der NATO auf dem Prüfstand. Eine Arbeitsgruppe im Verteidigungsministerium werde sich mit der Frage befassen, was der Stopp für andere Drohnenprojekte bedeute, so ein Sprecher. Politiker der Opposition und der FDP erhöhen derweil den Erklärungsdruck auf Minister de Maizière. In der Kritik steht vor allem die Informationspolitik.
Sie sollten der Stolz der Bundeswehr werden, die Eurohawk-Drohnen, die neuen Aufklärungsflugzeuge. Daraus ist nichts geworden. Für Aufklärung soll jetzt der zuständige Minister sorgen. Aber auch daraus ist bis jetzt nichts geworden. Immer neue Fragen tauchen auf. Wieso hat bei einem 500-Millionen-Projekt wie den Drohnen der Bundesrechnungshof nicht alle Informationen vom Verteidigungsminister bekommen?
Er muss die Wahrheit auf den Tisch legen. Wer hat die Verantwortung dafür, dass der Bundesrechnungshof von seinen gesetzlichen Pflichten zur Kontrolle abgehalten werden sollte? Wer hat das entschieden im Verteidigungsministerium?
Von Rechtsbruch spricht Trittin. Andere, wie der SPD-Haushaltspolitiker Schneider, schließen sogar einen Untersuchungsausschuss nicht aus.
Ja, irgendjemand muss ja die Verantwortung dafür tragen, dass seit 2 Jahren klar ist, das Ding kann nie in Deutschland fliegen, aber immer noch weiter organisiert, Geld ausgegeben und das beschafft wurde. Und ich möchte gerne wissen, wer diese Entscheidung getroffen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ohne die Spitze des Verteidigungsministeriums, also ohne Herrn de Maizière, diese Weiterentwicklung quasi betrieben wurde.
Und in de Maizières eigener Partei, der CDU, sorgen sie sich zunehmend um ein weiteres Drohnenprojekt, um das der NATO.
Wenn für den Eurohawk keine Flugerlaubnis für Deutschland erreicht werden kann, wegen Sicherheitsmängeln, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein NATO-Flugzeug deutschen Luftraum überfliegen darf. Und deshalb muss sehr sorgsam geprüft werden, ob man nicht jetzt sofort auch dieses NATO-Projekt stoppt.
Antworten könnte es vielleicht erst in 2 Wochen geben, dann ist der Minister von 2 Bundestagsausschüssen vorgeladen. Die Fragen an Thomas de Maizière werden immer kritischer und vom Minister selbst hört man gar nichts. Aber je länger de Maizière schweigt, desto länger spekuliert vor allem die Opposition darüber, ob er etwas zu verbergen hat.
Der Computerkonzern Apple sieht sich dem Vorwurf der Steuertrickserei ausgesetzt. Apple-Chef Cook verteidigte sich heute dagegen bei einer Anhörung vor einem Ausschuss des US-Senats. Cook betonte, der Konzern habe immer im Rahmen der Gesetze gehandelt. Der Senatsausschuss hatte Apple in einem Bericht vorgeworfen, viele Auslandsniederlassungen, wie etwa die europäische in Irland, dienten nur dazu, Steuern zu vermeiden.
Apple, das ist eines der innovativsten Unternehmen der Welt. Apple, das sei aber auch ein Meister in der Vermeidung von Steuern, heißt es im Untersuchungsbericht des US-Senates. Apple-Chef Cook verwies heute bei der Anhörung auf die vielen in den USA geschaffenen Arbeitsplätze und auf die hohen Steuerleistungen seines Konzerns in den USA. 6 Milliarden allein im Jahr 2012. Was Apple verschweigt, im selben Jahr verschob der Konzern 36 Milliarden Dollar ins Ausland, um die Gewinnsteuern hier in den USA zu vermeiden. Zwischen 2009 und 2012 verlagerte Apple Gelder in Höhe von 74 Milliarden Dollar ins Ausland, um die US-Gewinnsteuer zu umgehen. Der Multi habe nicht nur den USA erheblichen Schaden zugefügt. Es ist unerhört und nicht hinnehmbar. Apple ist es gelungen, weltweit praktisch überhaupt keine Steuern zu zahlen. Haupttrick: Gewinnverlagerung nach Irland zu 2 Auslandstöchtern. Nach Angaben des US-Senats praktisch komplett von Apple aus den USA gesteuert. Mit der dortigen Regierung habe Apple Sonderkonditionen ausgehandelt, zahle statt 12% nur 2% Gewinnsteuern. Wir zahlen alle Steuern, die wir schuldig sind. Wir halten uns nicht nur an den Inhalt der Steuergesetze, sondern auch an ihren Geist. Apple ist wahrlich kein Einzelfall, ob in den USA oder in Europa. Die großen multinationalen Konzerne zahlen kaum noch Steuern und das völlig legal. Geschaffen haben diese Steuerschlupflöcher nicht die Konzernlenker, sondern Politiker.
Einen Tag vor dem EU-Gipfel in Brüssel haben EU-Kommission und Europaparlament schärfere Maßnahmen gegen Steuerflucht gefordert. Damit wächst der Druck auf Luxemburg und Österreich, ihr Bankgeheimnis aufzugeben. Die übrigen 25 EU-Staaten tauschen seit 2005 Informationen über Geldanlagen von Ausländern aus. Luxemburg und Österreich haben sich dazu grundsätzlich bereit erklärt, fordern aber auch Staaten außerhalb der EU in diesen Datenaustausch einzubeziehen.
Jede neue Daten-CD macht Steuerflüchtlingen das Leben schwerer. Politisches Handeln fordert das Europaparlament vor dem morgigen Gipfel. Eine Frage der Gerechtigkeit. Schließlich werde das hinterzogene Geld dringend gebraucht. Es ist nicht akzeptabel, so der österreichische Sozialdemokrat Hannes Swoboda, dass diese jährlich 1 Billion Euro, also 2000 Euro pro EU-Bürger, nicht in Europa investiert werden. Stattdessen gäbe es Steueroasen und Steuerflucht. Gegen Steuerflucht wird an vielen Fronten gekämpft. Großbritannien macht Druck auf seine Überseegebiete. Die EU will neue Abkommen, unter anderem mit der Schweiz und Liechtenstein, verhandeln. Im Gegensatz dazu aber halten die EU-Mitglieder Österreich und Luxemburg an ihrem Bankgeheimnis fest, zumindest kurzfristig.
Wir müssen als Europäer unseren eigenen Stall sauber halten, damit wir dann auch mit der Schweiz, mit Bermudas, aber auch mit Singapur Steuerabkommen schließen können auf der Grundlage dieser europäischen Gesetzgebung.
EU-Kommissionspräsident Barroso erwartet vom morgigen Gipfel eine politische Zusage. Die EU sollte ab Januar 2015 einen automatischen Informationsaustausch haben für alle Einkommensformen. Ohne Zweifel, beim Thema Steuerflucht ist einiges in Bewegung geraten.
Und dennoch sollte man sich vom eintägigen Treffen der Staats- und Regierungschefs keine schnellen Lösungen erwarten. Dafür ist der Gipfel zu kurz und die Materie zu kompliziert. Und außerdem steht mit den Energiepreisen in Europa ein weiteres großes Thema auf der Tagesordnung.
Deutschland und Spanien haben ein Abkommen geschlossen, um die Jugendarbeitslosigkeit gemeinsam zu bekämpfen. Die Arbeitsministerinnen Bañez und von der Leyen unterzeichneten die Vereinbarung in Madrid. Spanien hat EU-weit die zweithöchste Jugendarbeitslosigkeit nach Griechenland. Mehr als die Hälfte der unter 25-Jährigen hat dort keinen Job. Gleichzeitig sind in Deutschland mehr als 30.000 Lehrstellen unbesetzt.
In Spanien droht eine verlorene Generation heranzuwachsen. Die Jugendarbeitslosigkeit hat eine Rekordhöhe von 56% erreicht. Ein Arbeitsamt heute in Madrid, nur noch die wenigsten sehen eine Perspektive. Die Lage ist besorgniserregend. Jeden Tag gibt es mehr Leute ohne Job. Es bleibt nur noch die Suche im Ausland. In den letzten 30 Jahren stieg die Zahl der spanischen Auswanderer nach Deutschland steil an. 2012 lag sie bei knapp 30.000. Auftritt heute von Bundesarbeitsministerin von der Leyen in Madrid. Zusammen mit ihrer Amtskollegin Bañez will sie die Mobilität junger Leute weiter fördern. Mit dieser Absichtserklärung sind keine konkreten Geldzusagen verbunden. Mittel sollen aus EU-Fonds fließen. Die Ministerin findet es richtig, Fachkräfte aus Südeuropa anzuwerben.
Unsere Wettbewerber ist der globale Arbeitsmarkt. Das heißt, wenn innerhalb Europas Wissen angeboten wird, zum Beispiel durch Ausbildungsplätze, ist das eine Chance für junge Menschen, die innerhalb Europas sich frei bewegen können und dort Ausbildung und Wissen dann auch erlangen.
Gleichzeitig wird die duale Berufsausbildung in Spanien gefördert, etwa in der Filiale der Firma Stihl bei Madrid. Zur zweijährigen Lehre gehört auch der Besuch einer Berufsschule. Diese Mischung aus Praxis und Theorie, so die Hoffnung, könnte ein Ausweg aus der spanischen Misere sein.
Die bayerische Landesregierung hat Altbundeskanzler Helmut Kohl für seine Verdienste um die deutsche Einheit geehrt. Kohl hatte während seiner Amtszeit als Bundeskanzler die Wiedervereinigung maßgeblich mit auf den Weg gebracht. Zu dem Festakt in Hof kamen etwa 500 Gäste, unter ihnen Bayerns Ministerpräsident Seehofer und sein sächsischer Amtskollege Tillich. Im Anschluss an die Ehrung in Hof wurde im nahegelegenen Ort Mödlareuth eine Gedenktafel für Kohl enthüllt. Mödlareuth war bis zur Wende durch die deutsch-deutsche Grenze geteilt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 22. Mai.
Das Tief über Südschweden sorgt für Unbeständiges, im Norden Deutschlands auch für windiges Wetter. Dort fällt zudem ergiebiger Dauerregen. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes. Und dann fließt auch noch polare Kaltluft zu uns. In Südostbayern sind zu Beginn der Nacht noch Gewitter möglich, aber später bleibt es dort sowie im Osten meist trocken. Gleichzeitig breiten sich von Nordwesten teilweise kräftige Regenfälle aus. Die erreichen morgen den Osten und Südosten. Dahinter bleibt es zwar vielerorts stark bewölkt, aber es gibt nur noch einzelne Schauer. Der Wind bläst überwiegend mäßig, in der Nordhälfte teilweise frisch mit starken bis stürmischen Böen, an der See Sturmböen, vereinzelt auch schwere Sturmböen. 5 Grad heute Nacht an den Alpen, im Nordosten bis 11 Grad. Morgen Temperaturen von 9 Grad in der Eifel bis 17 Grad in der Lausitz. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft und für die Jahreszeit deutlich zu kalt. Im höheren Bergland ist zum Teil Schnee möglich und in ungünstigen Muldenlagen auch leichter Nachtfrost.
Karim Joska meldet sich um 22.25 Uhr mit folgenden Tagesthemen. Fahndung nach Fehlern, der Minister und die Drohnenpleite sowie Auswanderungswelle, wenn einem Land eine Generation verloren geht. Und jetzt zum Tornado in Oklahoma, der Brennpunkt mit Michael Strempel.